Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Juliane Ahlers, ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema HPV-Impfung, also die Impfung gegen das humane Papillomavirus. Und dazu gekommen, dass wir diese Folge machen, ist es durch das Feedback einiger Hörerinnen, die unsere Podcast-Folge zur Dysplasie gehört haben und die darum baten, die HPV-Impfung, die wir darin ganz kurz angerissen hatten, auch nochmal näher zu beleuchten und zu erläutern. Und das machen wir natürlich total gerne und deshalb habe ich heute wieder unseren Experten Thomas Berg eingeladen. Thomas ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und Zytologie und er hat schon in unserer Dysplasie-Folge gesagt, für wie wichtig er die HPV-Impfung hält. Und deswegen sprechen wir heute nochmal intensiver darüber, was eine HPV-Infektion eigentlich im Körper anrichten kann, wer sich gegen HPV impfen lassen sollte, wann der optimale Zeitpunkt für eine Impfung ist und so weiter und so fort. Ich freue mich, dass du da bist, Thomas. Herzlich willkommen in Hamburg.
Ja, vielen lieben Dank, Juliane, dass ich wieder hier sein darf. Das freut mich sehr und ich freue mich, dass wir auch wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten können, Wissen der Medizin nach draußen zu tragen.
Das freut mich auch und damit starten wir jetzt auch direkt. Um zu verstehen, warum eine HPV-Impfung gegebenenfalls wichtig ist, müssen wir erstmal verstehen, was eine HPV-Infektion eigentlich ist. Was passiert dabei in unserem Körper? Kannst du uns das einmal erklären?
Gerne. HPV steht für humane Papillomaviren. Humane, das verrät schon was Menschliches und die Ursache dahinter ist, HPV-Viren befallen den Menschen. Die dringen über kleine Verletzungen in der Haut, die wir so gar nicht sehen können, ein, verankern sich und entfalten dann ihren Krankheitswert. Wir unterscheiden zwischen Niedrigrisiko- und Hochrisiko-Virustypen. Es gibt über 200 Typen. Wir konzentrieren uns mal auf die wichtigsten. Das wäre bei der Niedrigrisikogruppe die Typen 6 und 11, die vor allem für eine Warzenbildung verantwortlich sind. Und bei der Hochrisikogruppe Typ 16 und Typ 18, die, wie wir sagen, karzinogen sind, die also einen Krebs verursachen können. Wir sprechen heute über die HPV-Impfung und ich bin Gynäkologe. HPV-Viren verursachen vor allem Gebärmutterhalskrebs. Sie können aber auch eine Krebserkrankung am Mund, am Mundrachen, am Penis oder am Anus verursachen.
Sie können? Was heißt das in diesem Zusammenhang? Heißt das, dass eine Infektion nicht immer gleich zu einer Erkrankung führt?
Genau so ist es. Das ist die gute Nachricht. Es gibt bei uns den Spruch, das Zervixkarzinom ist eine sehr seltene Erkrankung einer sehr häufigen Infektion. Und wenn ich dir das in Zahlen mal darlegen soll, weit über 70% der deutschen Bevölkerung infiziert sich einmal in seinem Leben mit einem HPV-Virus. Bei den allermeisten Infektionen haben wir eine folgenlose Heilung. Nur bei einem ganz kleinen Teil bleibt der Virus bestehen und bei wiederum einem kleinen Teil kommt es dann auch zu einer bösartigen Erkrankung. Und ich wiederhole mich gerne, das betrifft nicht nur die Damen, sondern auch die Herren.
Mhm. Das heißt, meistens passiert trotz einer Infektion nichts, aber wenn doch, dann kann das sehr unangenehm und vor allen Dingen auch gefährlich werden, oder?
Genau so ist es. Die Niedrigrisikotypen, die verursachen vor allem Warzen. Das kann man als unschön beurteilen, wenn man möchte. Das kann aber auch Beschwerden machen. Das kann jucken, das kann brennen und je nachdem, wo sie lokalisiert sind, am Penis, an der Scheide, kann das auch eine Funktionseinschränkung zum Beispiel für die Sexualität bedeuten. Die Hochrisikotypen, die können zu einer Krebserkrankung führen. Krebserkrankung geht mit langwierigen Therapien einher, mit einer schweren Einschränkung der Lebensqualität und kann auch zum Tode führen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, es gibt ca. 4600 Gebärmutterhalskrebs-Neuerkrankungen pro Jahr. Wenn wir die Zahlen von Mundrachenkarzinomen, Peniskarzinom und Anuskarzinom auch noch hinzuziehen, sind das nochmal 1600 weitere Neuerkrankungen. Und dann sieht man, welche Ausmaße diese Infektion eigentlich haben kann. Um es mal anders zu verdeutlichen, es gibt 1500 Todesfälle nur allein beim Gebärmutterhalskrebs pro Jahr in Deutschland. Und wenn man das jetzt noch auf den Tag runterbrechen möchte, sind das 3 Todesfälle pro Tag.
Wow, das ist eine ganz enorme Zahl. Und Um dieser potenziellen Gefahr entgegenzuwirken, ist es also sinnvoll, sich impfen zu lassen, wenn ich das richtig verstehe. Aber für wen ist denn eine solche Impfung jetzt wirklich sinnvoll? Für alle?
Um eine einfache und klare Antwort zu geben, für alle ab dem 9. Lebensjahr. Das ist die Empfehlung, die ich hier heute so geben würde. Um ein bisschen präziser zu sein, die STIKO, die hat die Impfempfehlung ausgesprochen und der GBA, also die Institution, die dafür verantwortlich ist, dass die Kosten dafür auch die Krankenkassen tragen, die ist dieser Empfehlung gefolgt. Das bedeutet, von 9 bis 14 Jahren gibt es eine Grundimmunisierung, das bedeutet 2 Impfungen im Abstand von 6 Monaten. Wenn man das nicht innerhalb dieses Zeitintervalls geschafft hat, dann kann man auch eine Nachholimpfung bis zum 17. Lebensjahr erhalten. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum das Alter gewählt wurde, weil die Immunantwort bei jungen Menschen deutlich besser und effektiver ist als bei älteren Menschen. Man kann das am Antikörper-Titer messen. Das funktioniert so: Die Impfung beinhaltet Totimpfstoffe, also Viruspartikel, die aber keinen Krankheitswert mehr haben. Der Körper entwickelt Antikörper, um diese zu bekämpfen, und die kann man messen. Und man hat gesehen, dass bei den ganz jungen Menschen die Antikörpertiter deutlich höher sind als bei den etwas älteren. Und da spreche ich schon von den 20-, 25-Jährigen, die ja eigentlich auch noch sehr jung sind. Eine Auffrischimpfung ist nicht notwendig, zumindest nicht nach aktueller Datenlage.
Okay, verstanden. Du hast ja auch von den Jungs gesprochen. Kannst du mir das nochmal genauer erklären, warum sich auch Jungs impfen lassen sollten?
Nichts lieber als das. Ich habe von den Jungs gesprochen, aber auch von den HPV-assoziierten Erkrankungen. Es ist jetzt schon 2-3 Mal erwähnt. Mund, Rachen, Anus und Penis können auch durch die HPV-Viren infiziert werden. Und wenn man jetzt rechnen würde, dass man nur Frauen immunisiert, dann würden wir zum Beispiel Männer, die mit Männern Sex haben, aus dieser Kategorie völlig herausnehmen. Und die würden von dem Schutz nicht profitieren. Zeitgleich gilt es, die gesellschaftliche Verantwortung auf beide Schultern zu verteilen. Und demnach ist die STIKO 2018 auch der Empfehlung gefolgt, auch für Jungs die Impfung anzubieten.
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Wenn ich jetzt aber älter als 14 bin, ne, dieser Zeitkorridor von 9 bis 14, wenn ich den also überschritten habe, ist es dann keinesfalls mehr sinnvoll, mich gegen HPV impfen zu lassen, oder ist es trotzdem noch sinnvoll und möglich, das zu tun?
Ich formuliere das mal anders. Es gibt 3 Konstellationen. Zum einen, die Impfung ist nicht erfolgt. Dann gibt es als zweites, ich bin HPV-positiv. Was mache ich denn jetzt? Oder die dritte Konstellation, ich hatte eine chirurgische OP am Gebärmutterhals. Aufgrund einer Krebsvorstufe muss ich mich jetzt noch impfen lassen. Ich bin aus dem Zeitfenster bereits raus und habe auch erst relativ spät von der Impfung erfahren und würde als jemand, der mitten im Leben steht, zwar profitieren von der Impfung, aber nicht so sehr wie ein 9-jähriger Mensch. Zeitgleich würde ich mehr profitieren als jemand, der 90 Jahre alt ist. Ob das dann für den Einzelnen Sinn macht, das muss jeder für sich selber bestimmen, weil er auch selber die Kosten tragen muss, aller Wahrscheinlichkeit nach, es sei denn, die Krankenkasse sieht das anders. Die zweite Konstellation ist, ich bin HPV-positiv. Da ist die wichtigste Information, dass die Impfung nicht gegen die vorliegende Infektion hilft, aber gegebenenfalls gegen die anderen Stämme. Und da ist wieder die Frage des Alters. Je jünger, umso effektiver. Je älter, umso weniger effektiv die Immunantwort des einzelnen Menschen. Der dritte, da habe ich ein ganz klares Statement zu. Da gibt es vom British Journal of Medicine eine Datenlage, dass vor, während oder kurz nach einer OP eine Impfung absolut empfehlenswert ist, um eine Risikoreduktion von über 50% zu erreichen. Das bedeutet, dass kein Rückfall mehr kommt, wenn man eine Impfung durchführt. Es gibt nicht die höchste Güte der Studie, aber ich glaube, wir haben hier eine klare Tendenz und deswegen spreche ich hier auch eine klare Empfehlung aus.
Okay, ich habe da jetzt rausgezogen, dass eine Impfung in bestimmten Konstellationen auch in einem höheren Alter absolut noch Sinn machen kann. Und dann die nächste Frage gleich, welche Impfstoffe gibt es denn eigentlich? Und gibt es da welche, die besser sind und welche, die schlechter sind? Können meine Eltern entscheiden? Kann ich selbst entscheiden, welchen Impfstoff ich verabreicht bekommen möchte? Wie funktioniert das?
Das ist so. Du hast als Patientin oder Patient immer freie Arztwahl und letzten Endes darfst du dir auch aussuchen, welches Medikament du selber einnehmen möchtest oder welche Impfung du bekommen möchtest. Auf dem deutschen Markt existieren ein Vierfach- und ein Neunfach-Impfstoff. In dem Vierfach-Impfstoff, da sind die Virustypen 6, 11, 16 und 18, also die Niedrigrisiko, die Warzen verursachen und die gefährlichsten Hochrisikotypen, die Krebserkrankungen verursachen. Bei dem Neunfachimpfstoff sind noch 5 weitere Hochrisikotypen, die auch krebsverursachend sind. Zu beiden Produkten ist die Datenlage klar und demnach die Empfehlung ist vor allem Impfen.
Okay, vor allem Impfen, egal ob mit dem einen oder mit dem anderen Impfstoff. Wie läuft denn so eine Impfung überhaupt ab? Ist das dann ein Termin oder sind das mehrere? Und gibt es da Zeiten zwischen den Impfungen, die eingehalten werden müssen? Und was mich auch noch interessieren würde, zu welchem Arzt gehe ich denn eigentlich? Gehe ich da zu meinem Hausarzt? Gehe ich zu meinem Frauenarzt? Wo gehe ich hin?
Die Impfung soll zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr erfolgen und erfolgt in 2 Dosen in einem Abstand von 6 Monaten. Das mal ganz grob. Und jetzt ist die Frage, zu wem sollst du gehen? Bei mir in der Praxis habe ich wenig Kontakt zu so jungen Menschen. 9 Jahre, das ist doch zu früh für den Gynäkologen. Mit 14 schon eher. Bei mir hingegen in der Praxis habe ich oft das Gespräch über Sexualität, über Partnerschaft, über auch Geschlechtserkrankungen oder sexuell übertragbare Erkrankungen. Das hat der Pädiater leider so nicht. Wohingegen der den größten Kontakt zu den jungen Menschen haben, die noch nicht sexuell aktiv sind. Jetzt ist das natürlich ein hochsensibles Thema für so junge Menschen. Zum Glück sind die Eltern meistens dabei in so jungen Jahren bei den Praxisbesuchen. Deswegen ist die Empfehlung auch, dass Pädiater sich ganz klar um dieses Thema kümmern und die Impfung verabreichen. Aber wenn nur ein Hausarzt in der Nähe ist, der kann auch impfen und demnach, wer auch immer es macht, Gynäkologe, Gynäkologin, Hausarzt, Hausärztin oder auch die pädiatrischen Kollegen, Hauptsache es wird geimpft.
Verstanden. Hat die Impfung dann eigentlich Nebenwirkungen oder birgt sie irgendwelche Gefahren?
Ja, ist hinlänglich geprüft in alle Richtungen. Eine Impfung ist immer eine Injektion mit einer Nadel. Das bedeutet, es kann Rötungen und Schmerzen an der Stelle geben, wo injiziert wird. Du zielst, glaube ich, aber eher auf so bleibende Schäden ab. Und da kann ich jetzt sagen, seit 17 Jahren wird geimpft mit über knapp 270 Millionen verabreichten Dosen. Was bisher berichtet wurde, sind nahezu keine bleibenden Schäden, keine Todesfälle. Das ist mein aktueller Wissensstand zu dieser Thematik. Wir haben hier eine hohe Aussagekraft, dass diese Impfung wirklich risikoarm ist, sehr sicher.
Okay, aber wenn ich jetzt trotzdem für mich sage, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich nehme einfach immer Kondome, wenn ich sexuellen Kontakt habe. Ist das nicht dann genauso sicher wie eine Impfung?
Ist ein guter Ansatz. Kondome schützen definitiv vor Erkrankungen, da bin ich ganz bei dir. Eingangs habe ich gesagt, dass die HPV-Viren durch Hautkontakt übertragen werden. Und deswegen kann ich klar sagen, Kondome sind kein Schutz, kein ausreichender Schutz vor einer HP-Infektion. Letzten Endes läuft sexuelle Aktivität nie so steril ab, dass kein Hautkontakt zustande kommt. Und wir haben ja gelernt, dass auch Vulva oder Anus betroffen sein können.
Also Kondome sind natürlich gut und sollten genutzt werden, aber sie schützen jetzt eben nicht hinreichend vor einer Infektion mit dem HPV-Virus.
So sieht's aus.
Wenn ich jetzt als Mädchen geimpft wurde, zwischen 9 und 14 meinetwegen, muss ich dann später noch am Gebärmutterhals-Screening teilnehmen oder kann ich mir das dann sparen?
Vorbildlich, dass du geimpft wurdest mit 9 bis 14. dann solltest du weiterhin so vorbildlich auch die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Der Grund ist ganz einfach. Es gibt auch Gebärmutterhalskrebserkrankungen, die nicht durch den Virus verursacht werden, durch das Virus. Es gibt auch Virusstämme, die nicht in der Impfung inkludiert sind. Das heißt, auch da können sich dadurch Veränderungen am Gebärmutterhals entwickeln, die zur Krebserkrankung führen. Und die Vorsorge beim Frauenarzt beinhaltet ja noch viel mehr. Es ist die Inspektion, also das Anschauen von dem inneren und äußeren Genital, eine Tastuntersuchung von Gebärmutter und Eierstöcke und ab einem gewissen Alter auch vom Brustdrüsengewebe und dem Lymphabflussgewebe. Deswegen ist meine Empfehlung ganz klar, weiterhin zur regelmäßigen Vorsorge, auch um die anderen Organe mit im Blick zu halten. Es gibt ja auch noch mehr Vorsorgemodelle, das auf jeden Fall weitermachen.
Ganz klares Statement, jährliche Vorsorge muss bleiben, auch wenn ich gegen HPV geimpft bin. Ganz zum Schluss in a nutshell nochmal deine ganz persönliche Empfehlung für alle Menschen hinsichtlich der HPV-Impfung.
Ich habe mich in meiner medizinischen Laufbahn für einen Teil der Medizin entschieden, wo ich persönlich glaube, dass da die größte Hebelkraft ist. Und das ist die Vorsorge. Denn Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und meine persönliche Empfehlung lautet daher, alle Menschen sollten ab dem 9. Lebensjahr eine HPV-Impfung erhalten und weiterhin regelmäßig zur Vorsorge gehen.
Auch das ein ganz klares Statement. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Thomas, die du uns heute gegeben hast. Dir noch eine gute Rückreise nach Regensburg und dann bis hoffentlich ganz bald mal wieder.
Ganz lieben Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Hat wieder großen Spaß gemacht.